Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 27. November 2023. Ich freue mich gleich im Anschluss an diese Ausgabe, fliege ich nach Dresden, um dort zusammen mit Professor Werner Patzelt einen Abend zu gestalten. Reden über Deutschland, Reden über Deutschland in Dresden, dem Elbvenedig, der wunderschönen, geschichtsträchtigen Stadt, auch mit tiefen Wunden aus der Geschichte. Sachsen, ohnehin für mich ein Bundesland, das unablässig fasziniert. Ich bilde mir ein, die Sachsen und die Schweizer, die würden durch vieles, durch vielerlei verbunden. Und beide Stämme, könnte man sagen, wobei die Schweiz ist ja eine Stammesgesellschaft unterschiedlichster Minderheiten und Mentalitäten, aber sowohl die Sachsen wie auch die Schweizer, sie werden immer wieder unterschätzt, und das hat auch mit unserem Akzent zu tun, selbstverständlich. Und diese Herrenreiterallüre der anderen, die empfinden wir als Motivation, um erst recht zu beweisen, dass wir diesen Klischeebildern nicht entsprechen. Nein, ich freue mich wirklich, heute in Dresden dabei zu sein. Nach kürzester Zeit war unser Anlass ausverkauft. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir mussten sogar ausweichen in eine größere Halle, in eine größere Lokalität. Und wir reden über Deutschland. Und wenn man über Deutschland redet oder über die Schweiz oder über irgendein Thema, dann ist es einfach wichtig, dass man sich bewusst bleibt, es gibt immer mehrere Meinungen. Es gibt immer auch eine andere Sicht. Und gerade die heutigen kriegerischen Zeiten scheinen bei manchen Leuten geradezu eine Denkblockade, eine Art Hirnplombe eingeflochten, eingepflanzt zu haben, sodass die Bereitschaft, frei und offen zu reden, nicht mehr vorhanden ist. Ich hatte die Gelegenheit, am Wochenende mit einem bekannten deutschen Fernsehmoderator mich etwas länger zu unterhalten. Es war nicht Thomas Gottschalk, den ich verehre. Nun ist leider auch diese Epoche zu Ende gegangen mit Wetten, dass Thomas Gottschalk für mich eine der ganz grossen Figuren, eine der ganz grossen Leuchttürme der Wärme, der Herzlichkeit, des Humors, ein Meilenstein sozusagen, ein menschlicher Meilenstein in der Weltgeschichte der guten Laune. Er hat ja seine letzte Wetten, dass Sendung mit großem Erfolg über die Bühne gebracht und eben auch das angesprochen, worauf ich jetzt hinaus will. Er hat gesagt, früher hätte er zu Hause gleich geredet wie in der Sendung, aber heute redet er zu Hause anders wie in der Sendung. Es sei da draußen eine Stimmung, die ihm nicht mehr behage. Sinngemäß so hat er es ausgedrückt. Er wolle da nicht, dass irgendein Sendeleiter herumrennt und ihn dann da auf einen Shitstorm aufmerksam mache. Mit anderen Worten, Gottschalk beklagt, dass man offensichtlich in Deutschland nicht mehr frei von der Leber weg reden kann, nicht einmal mehr im Unterhaltungszusammenhang. Und der andere Moderator, der Bekannte, mit dem ich gesprochen habe, der hat das genau gleich empfunden. Er hat gesagt, weißt du, ich muss wahnsinnig aufpassen, was ich da bringe. Jedes falsche Adjektiv kann sofort gegen einen verwendet werden. Die sind da in Lauerstellung, um jemanden dann in eine Schublade oder eine Ecke zu drücken. Also diese inquisitorische Stimmung da, diese Schießschartengesichter, von denen ich schon oft gesprochen habe, die sind nach wie vor sehr, sehr präsent, vor allem in Deutschland. Und deshalb ist eine der ganz wichtigen Botschaften, die wir heute bringen wollen in Dresden, die Notwendigkeit des offenen, des freien Gesprächs. Und jedes Gespräch setzt eben auch die Bereitschaft voraus, dass der andere Recht haben könnte. Also die Bereitschaft anzuerkennen, dass es eben auch noch eine andere Meinung gibt. Und selbst bei Freunden, bei guten Bekannten staune ich immer wieder, wie sie unterschwellig oder ausdrücklich erwarten, dass alle die gleiche Meinung haben sollen wie sie. Das ist doch völlig verrückt Und je weiter die Konflikte entlegen sind, desto verbretterter und verbohrter vertritt man dann seine eigene Position. Nehmen Sie die Ukraine und Russland, nehmen Sie den Nahostkonflikt. Da gibt es doch nicht nur eine Wahrheit, da gibt es viele Wahrheiten. Und es ist immer falsch zu sagen, der andere hat total Unrecht. Oder noch schlimmer, man ist moralisch empört, weil einer eine andere Meinung hat. Was ist denn das für eine Gekränktheit, für eine Überempfindlichkeit, die sich da manifestiert? Die überempfindliche Gesellschaft, die Schneeflockengesellschaft, gerade auch in jenen Kreisen, in denen man gar keine Schneeflocke sein will. Also hören wir auf mit diesem Schneeflockengehabe, genießen wir stattdessen den richtigen Schnee, den es übrigens gibt. In der Schweiz hat es mächtig geschneit da am Wochenende in den Bergen, zum Teil knöcheltief. Es gibt ihn also noch, Greta, den Winter. Der ist noch nicht abgestellt worden durch den Thermostatregler der menschlichen Zivilisation. Es gibt den Schnee, und bevor ich mich da weiter aufrege über diese betonifizierten Schießschartengesichter und diese messerscharfen Schlitze, diese Augenschlitze, die einen da lauernd schon sozusagen dem Henker übergeben wollen, bevor ich mich da weiter echauffiere, rufe ich Ihnen zu, genießen Sie die Adventszeit, diese wunderbare Friedlichkeit. Wir haben jetzt in der Schweiz gerade die Metzgerten hinter uns, die Zeit der Schlachtplatten und der wunderbaren, nicht veganen Ernährung. Das war's dann mit den Liberalen in Deutschland. Also diese Ampelregierung, meine Damen und Herren, mein Hirn sucht ja fieberhaft schon nach Argumenten, um diese Ampelregierung zu verteidigen. Da kann ja auch nicht alles falsch sein, was die machen, aber es ist mir jetzt noch nichts ein- und aufgefallen, das ich da erwähnen könnte. Und jetzt ist natürlich das Trauerspiel komplett, vor allem für die Liberalen, vor allem für Christian Lindner. Er ist angetreten, hat sich auch so angepriesen, als die finanzpolitische Vernunft dieser Regierung, als der Stachel im Fleisch der Rot-Grünen. Seine ganze politische Laufbahn hat er ja aufgebaut auf samtgestrahlter Eloquenz gegen die Grünen, und kaum ist er in der Regierung überangepasst, überassimiliert, geradezu vorbildlich eingetopft und eingemeindet in diese Ampel. Und was er jetzt gemacht hat, ist natürlich für die Liberalen sozusagen ein Sargnagel. Denn Christian Lindner hat seine Bereitschaft erklärt, diese sogenannte Schuldenbremse aufzuheben. Und das ist ein Vorgang, den man vielleicht sogar, ohne massiv zu übertreiben, als den folgenschwersten Fehlentscheid der neueren deutschen Geschichte bezeichnen könnte, seit 1945. Ich glaube, man muss das in dieser Zeitdimension betrachten. Was ist passiert? Das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe hat die Ampelregierung wegen handwerklichem Pfusch und haushaltsbezogener Pfuscherei zurückgepfiffen, und sie hat gesagt, diese Milliarden, mit denen ihr da freihändig jongliert, die Milliarden des deutschen Steuerzahlers, mit denen könnt ihr so nicht umgehen. Das ist verfassungswidrig. Also die Ampel sozusagen als Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes. Wobei ich an dieser Stelle auch dafür plädieren würde, den Verfassungsschutz durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Denn meines Erachtens stellt dieser Verfassungsschutz heute eine echte Bedrohung für die deutsche Verfassung bzw. für das Grundgesetz dar und vor allem für die Demokratie und die Meinungsvielfalt. Also diese Inquisitorenstimmung, die hat natürlich auch damit zu tun, dass dieser Verfassungsschutz missbraucht wird, seine ursprüngliche gute Idee missbraucht wird für innenpolitische Zwecke zur Anschwärzung von Leuten, die eine andere Meinung haben oder eine andere Politikrichtung vorschlagen. Und da werden es immer mehr. Also dieser Verfassungsschutz sollte eigentlich die Ampel beobachten, und das Verfassungsgericht hat die Ampel zurückgepfiffen und gesagt, diese 60 Milliarden, darum geht's, die könnt ihr so nicht ausgeben. Was macht Lindner, meine Damen und Herren, was macht Lindner? Er setzt die Schuldenbremse außer Kraft durch den finanzpolitischen Notstand. Und damit zerstört er mit einer Art Atombombe, mit einer Clusterbombe, zerstört er da, zertrümmert er da, pulverisiert, vaporisiert er die Glaubwürdigkeit der Liberalen. Und nach dieser Fehlentscheidung, nach dieser vielleicht sogar epochalen Fehlentscheidung, muss man zum Schluss kommen, dass diese Regierung tatsächlich ja, eigentlich abgewirtschaftet hat. Ist schwierig sich vorzustellen, wie sie da wieder rauskommt. Auf der anderen Seite sind ja Politiker auch Weltmeister darin, sich immer wieder Houdini-mäßig zu entfesseln vom eigenen Unheil, dass sie sich da aufgehalst haben. Sie tun einfach so, als wäre nichts passiert. Und sie sind ja in Deutschland auch mit einer gewissen Ohnmacht dem ausgeliefert. Sie können gar nichts machen. Die Parteien entscheiden da. Das Volk ist sozusagen präventiv entmündigt. Sie dürfen nur alle 4 Jahre wählen gehen. Und vielleicht entfacht so etwas auch den Wunsch in Deutschland, mehr direkte Demokratie einzuführen, damit man diesen Politikern da genauer auf die Finger schauen kann. Nehmen Sie die Grünen. Im Wahlkampf haben sie noch versprochen, sie seien da die Friedenspartei. Keine Waffen in Kriegsgebiete. Kaum sind sie gewählt, kaum haben wir die Situation in der Ukraine. 180 Grad, Frau Baerbock, 180 Grad, drehen Sie sich. Ja, und wenn wir bei Frau Baerbock sind, haben Sie eine Außenministerin, die den Unterschied zwischen 180 und 360 Grad nicht kennt. Oder Sie haben einen Wirtschaftsminister Habeck, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Ich habe in meinem Editorial geschrieben, er sei ein brillanter Kinderbuchautor, und von einem brillanten Kinderbuchautor könne man nicht erwarten, dass er eine Ahnung von der Wirtschaft habe. Jetzt habe ich sehr viele Zuschriften von Ihnen bekommen, die mich gerügt haben. Sie haben gesagt, wie kommen Sie auf die Idee, dass Herr Habeck ein brillanter Kinderautor sei? Es gäbe Dutzende von Industriellen, die, wenn sie sich nur ein bisschen Mühe geben, bessere Kinderbücher schreiben würden. Also gut, ich wollte ihm da nicht auch noch in diesem Kernbereich zu nahe treten, die Höflichkeit des Schweizers. Aber das sind schon historische Vorgänge. Und wenn man diesen flagranten Begriff der Zeitenwende, den ich ja ablehne, wenn man den doch noch verwenden möchte, ja, dann müsste man ihn anwenden auf das, was Christian Lindner gemacht hat mit der Aushebelung der Schuldenbremse. Jetzt geht's los mit der Verteufelung von Geert Wilders und die radikale Rechte, sie seien zum Mainstream geworden. Schauen Sie da eine neue Zürcher Zeitung mit diesen Bildern. Da fängt doch das Ganze schon an. Da sind die Inquisitorengesichter wieder dabei, indem sie durch den Bildausschnitt hier Stimmung schaffen, Stimmung schüren, immer gegen rechts. Da kann einer von links kommen, den größten Unsinn erzählen, ihnen das Geld zur Tasche rausknobeln, mit irgendwelchen abenteuerlichen bis hirnrissigen Theorien das politische System auf den Kopf stellen, da hat man unendliches Verständnis dafür. Aber wehe, wenn dann einer wie Geert Wilders kommt. Und Geert Wilders, was kann man ihm eigentlich vorwerfen? Man kann ihm vorwerfen, aus Sicht dieser Inquisitoren, dass er den Islam, die Zuwanderung aus der islamischen Welt, früher kritisiert hat als andere. Aber das kritisieren ja mittlerweile alle, das haben jetzt alle gemerkt, dass das vielleicht nicht die genialste Idee war, eine Massenzuwanderung zuzulassen. Und in der Schweiz müssen wir auch aufpassen, da geht es jetzt mit den Afghanen los. Und mit den Afghanen, das ist wie mit den Eritreern, wenn sie die mal im Land haben, dann hat das einen Staubsaugereffekt, einen Pull-Effekt, dann kommen immer mehr. Und das sind Menschen, nachweislich, die große Mühe haben, sich in unseren Gesellschaften zu integrieren. Nicht alle, natürlich gibt es auch hervorragend Integrierte, da werden Sie immer Beispiele finden. Aber auch hier die Zahl, das Ausmaß macht es eben aus. Und die Leute, die Journalisten, die sich jetzt da die Schuhe abstreifen an Wilders, wo waren denn diese Leute, als man dieses Problem bereits hat kommen sehen, als es eben Leute wie Wilders waren, die einsame Rufer in der Wüste waren. Ich kann nicht beurteilen, was der Wilders alles gut und schlecht macht. Das müssen die Holländer ausmachen. Aber ich traue den Holländern, den Niederländern zu, dass sie sich da ein qualifiziertes Urteil bilden können und auch gebildet haben. Und deshalb ist doch diese wieder hochmütige, herrenreiterliche Allüre, diese Top-Down-Mentalität, die ist doch letztlich daneben. Sie ist auch unpassend und undemokratisch, diese Arroganz gegenüber dem demokratischen Souverän. Und dann finde ich auch interessant. Ich meine, der Nahe Osten, das ist für mich und das ist für viele auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ich staune immer wieder über all die Bescheidwisser, die da mit unbestechlichem, unfehlbarem Scharfrichterurteil sich ins Zeug legen, ganz genau wissen, was da läuft, mit den größten Begriffen jonglieren und alles zu durchschauen glauben. Ich bin da einfach etwas vorsichtig, meine Damen und Herren, und ich sehe auch da, das Wahre ist das Ganze. Es gibt nicht nur einfach eine einfache Sicht auf diesen ganzen Konflikt. Und was ich allerdings jetzt wirklich bemerkenswert finde und was ich glaube, Entschuldigung, wird zu wenig gewürdigt in diesem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass man nach diesem militärischen Großangriff Israels auf den Gazastreifen mit vielen, vielen zivilen Toten, was ein Skandal ist. Ja, unbestritten, ein Skandal. Und wenn man den Humanismus ernst nimmt, um das hier auch darzulegen, dann ist klar, dann ist ja jeder zivile Tote ist ein Verbrechen. Das darf nicht passieren, aber es passiert eben im Krieg. Und man muss ja alles daran setzen, das zu minimieren und diese das Leid für die Zivilbevölkerung gering zu halten. Und die Medien, letztlich der ganze Westen, hat hier massiv an Glaubwürdigkeit verloren. Ich meine, die Medien, die gegenüber Russland also keine Sekunde gezögert haben, Kriegsverbrechen, Internationaler Strafgerichtshof, wo sind diese Leute, wo sind diese Alarmierten, wo sind diese Humanisten, diese Besorgten, wenn es jetzt um Israel und Palästina geht? Ich meine, man könnte die Regierung Netanyahu genauso auf die Anklagebank schieben, wenn man das ernst nimmt, aber man macht's nicht. Und damit wird man doch die Botschaft aussenden, dass dieses sogenannte Völkerrecht und auch das humanitäre Völkerrecht, das sind Herrschaftsinstrumente des Westens, das wird à la carte angewendet. Für die einen gilt's und für die anderen gilt's nicht. Und ich warne davor, eben vor dieser Emphase auch des Völkerrechts und des internationalen Rechts. Ich bin nicht dagegen, meine Damen und Herren, ich bin nicht gegen das internationale Recht, überhaupt nicht. Aber das ist ein Ideal. Zwischen den Staaten kann's kein Recht geben wie innerhalb eines Staates. Gegenüber den Staaten oder zwischen den Staaten regieren Interessen, und das Völkerrecht ist immer umstritten, weil es eben keine Macht gibt, keine weltweite Macht, die dieses Völkerrecht durchsetzt. Dann ist aber auch kein Völkerrecht mehr, sondern ist eben das Recht dieser Macht. Und im Moment sind wir dabei, natürlich, der Westen, darum wenden sich auch immer mehr Staaten ab, und die wenden sich China zu, sie wenden sich Russland zu. Ich meine, das müsste die Amerikaner massiv verstören. Das hat eben damit zu tun, dass wir in unserer Verblendung, in unserer Arroganz, in unserer ganzen moralisierenden Selbstherrlichkeit dieses Völkerrecht missbrauchen als Herrschaftsinstrument. Bei denen wird es mit mitleidloser Konsequenz angewendet und bei den anderen schaut man einfach über alles hinweg. Und mein Standpunkt ist hier immer der des ja ohnmächtigen und latent verzweifelten Zuschauers von außen. Das Leid der Menschen, das hier nach oben gebracht wird, und das verbietet es eben auch, sich da allzu sehr und allzu weit aus dem Fenster rauszulehnen. Man sollte eine gewisse Zurückhaltung im Urteil da pflegen. Nun also, der eigentliche Punkt, was die gute Nachricht ist, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht interpretiere ich es falsch, aber für mich ist das eine gute Nachricht, dass sie jetzt verhandeln im Nahen Osten. Dass jetzt nach dieser eben sehr intensiven, sehr blutigen und von Israel also auch fragwürdigen Kriegsführung, es gibt da Leute, die noch viel stärkere Adjektive verwenden, dass man jetzt wieder Verhandlungen findet, dass man diesen Geiselaustausch und Gefangenenaustausch, dass man den macht. Und ich habe mit ein paar Diplomaten gesprochen am Wochenende, jetzt aus der schweizerischen Umgebung, und die haben mir gesagt, das sei also schon nicht zu erwarten gewesen, dass das so schnell geht. Und auch das Austauschverhältnis habe sich gegenüber früher verbessert. Früher seien da viel noch rücksichtsloser und brutaler vorgegangen worden. Das habe sich etwas verbessert. Nun, das kann ich nicht beurteilen, da bin ich zu wenig Insider. Ich gebe hier einfach wieder, was ich gehört habe. Was ich übrigens auch gehört habe, ist, dass ausländische Staaten, zum Beispiel Israel oder die Vereinigten Staaten von Amerika, ganz massiv Druck machen auf die Schweiz, wenn sie jeweils Diplomaten abstellt, Botschafter, dass man das da gar nicht gern hat, wenn Neutralitätsverfechter kommen. Also die schweizerische Neutralität, meine Damen und Herren, ist auch eine Errungenschaft, ein Geschenk, das wir verteidigen müssen, nicht zuletzt auch gegen sogenannte westliche Mächte. Also hier so etwas wie eine halbwegs gute oder halbgute oder vielleicht eventuell gute Nachricht aus dieser fürchterlichen Geschichte da im Nahen Osten, die Leute wirklich bewegt. Und ja, vielleicht ist das ein Vorbote von Besserem. Ich wage da noch nicht allzu viele Knospen der Hoffnung entstehen zu lassen. Aber seien wir mal da etwas jetzt positiver in der Deutung, als das vielleicht geboten erscheint. Wir werden dann vermutlich früher oder später schon noch negativ überrascht werden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, die Zeit ist um und ich möchte Ihnen auch nicht zu viel kostbare Lebenszeit wegnehmen. Machen Sie es gut, einen wunderbaren Wochenstart und morgen sind wir wieder dabei. Ich werde dann von irgendwo unterwegs senden, vermutlich aus Dresden. Ich freue mich auf den Abend mit Werner Patzelt und unseren Gästen und unserem Publikum. Die Botschaft, alle reden mit allen über alles und das ist das Rückgrat, das ist unsere Gesellschaft, dafür haben wir gekämpft, dafür haben vor allem unsere Vorfahren gekämpft, diese Verteidigung, Rede und Gegenrede als Essenz der Demokratie, als Perle der Demokratie hochzuhalten. Und das ist auch unser übergreifendes Credo und niemand soll sich einbilden, er habe die Wahrheit auf seiner Seite. Machen Sie es gut, bis bald.